Heute zu Gast Martin May.
Und diese gegenseitige Transparenz aus dem Headquarter in die Region, aus den Regionen zurück ins Headquarter, ich glaube, das war einer der Schlüssel dabei, die Regionen und die Leiterinnen und Leiter der Regionen von diesem Modell des Global Newsroom Updates zu überzeugen.
Newsroom-Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation mit Christoph Moss. Denn der Newsroom beginnt im Ohr.
Vice President Newsroom and Communication Services, Spokesperson Schaeffler Group. Das ist die Berufsbezeichnung von Martin May. Herzlich willkommen, lieber Martin.
Hallo Christoph, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Bei Schaeffler denke ich immer an eine Marke, die so überall drin steckt, in Autos vor allem, sich aber trotzdem meist im Hintergrund hält. Was genau macht ihr?
Das ist eine gute Frage. Schaeffler ist zunächst ein Familienunternehmen. Also seit 75 Jahren gibt es das Unternehmen, hat eine Historie hinter sich, die beginnt mit dem sogenannten Nadellager. Das war eine Erfindung von Georg Schaeffler, damals was ziemlich Bahnbrechendes, und hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Heute hat Schaeffler drei Sparten, also Automotive, die Industriesparte und eine Aftermarket-Sparte. Hat 84.000 Menschen weltweit, die bei Schaeffler arbeiten, und setzt um die 16 Milliarden Euro um. Aber das sind nur die Rahmendaten. Was du jetzt gesagt hast, ist viel spannender, denn Schaeffler ist eigentlich in allem drin. Wir bezeichnen uns auch als Motion Technology Company. Warum? Weil bei allem, wo es um Bewegung gibt, höchstwahrscheinlich Schaeffler-Produkte drin sind. Sei es im Auto, das können Lager sein, das können Komponenten für den Motor sein, fürs Fahrwerk, Chassis etc. Das betrifft aber auch beispielsweise Windräder. Die haben ja auch riesige Lager beispielsweise, und auch da steckt Schaeffler drin. Das kann aber auch hingehen zum Thema die Energie für jegliche Bewegung bereitstellen. Schaeffler beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Thema Wasserstoff. Wasserstoffwirtschaft ist ein großes Thema. Also vom Elektrolyseur, wie kann man Wasserstoff herstellen, bis zur Brennstoffzelle. Wie kann man Wasserstoff denn wieder in Energie verwandeln, um daraus wieder Bewegung zu generieren, sei es für Züge, LKW, Schiffe, Flugzeuge, Autos. Da gibt's also sehr viel dazwischen. Und auch gerade nochmal beim Auto, spannend, das Ganze beginnt natürlich mit dem Verbrenner vor 75 Jahren. Aber heute ist Schaeffler sehr stark auch in der E-Mobilität verankert. Also auch hier gibt's viele Lösungen, die Schaeffler anbietet. Und ist, wie du gesagt hast, häufig irgendwo verbaut. Also man sieht unsere Lösungen jetzt nicht direkt von Anfang an, aber man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass jeder von uns Kontakt zu Schaeffler-Produkten in seinem Leben schon hatte, unbekannterweise.
Man merkt, du hast deinen Job drauf, du verstehst Schaeffler und kannst es vor allem auch gut erklären.
Danke, ich hoffe es.
Wenn du auf die Geschichte von Schaeffler blickst, 75 Jahre, nicht ganz so lang ist deine Geschichte, das war ein gequälter Übergang gerade, aber deine Geschichte hat angefangen an der Uni Erlangen-Nürnberg.
Ja, also streng genommen hat meine Geschichte sogar vorher angefangen. Ich habe vor dem Studium ja auch schon irgendwo mal gearbeitet, also dann als Freelancer für Zeitungen. Das hat tatsächlich schon, glaube ich, in der Abiturzeit angefangen, dass ich so für die Lokalzeitung geschrieben habe, dann für Musikmagazine. Dann gab es damals der ein oder andere oder die eine oder die andere, mag sich erinnern, so eine erste Hochphase des Internets, wo diese ganzen Webseiten hochgeploppt sind, die quasi Printmagazine ersetzen wollten. Also es gab gerade im Musikbereich wahnsinnig viele Online-Blogs, Online-Magazine, und für die habe ich damals auch geschrieben, bis dann die Blase zerplatzt ist, und habe dann weiter aber für Zeitungen und andere Printmusikmagazine auch geschrieben.
Und dann bist du so richtig klassisch zur Abendzeitung als Volontär gegangen.
Ja, das stimmt. Vorher war ich allerdings, das unterschlage ich in meinem Lebenslauf immer, war ich auch beim Fernsehen längere Zeit. Das heißt, ich habe beim Bayerischen Rundfunk mal so eine Hospitanz gemacht und habe da gearbeitet. Dann war ich bei so kleineren TV-Buden, die damals auch ganz stark so Lokalfernsehen gemacht haben. Da haben wir Musiksendungen produziert für einen nationalen Markt, wo also in den ganzen lokalen TV-Sendern, die es damals gab, um die 2000er herum oder noch gab, die dann auf diesen lokalen Sendern ausgestrahlt wurden. Und genau, danach hatte ich dann einen kleinen Break und bin dann zur Abendzeitung als Volontär.
Hast du dir das bewusst ausgesucht, zur AZ zu gehen?
Ja, durchaus. Also ich meine, ich wollte immer etwas mit Journalismus machen damals, das war für mich sehr klar. Ich habe immer geschrieben, ich habe mich immer mit Themen befasst, dann eben im Fernsehen auch mit der Fragestellung befasst, wie kann ich nicht griffige Sachen Menschen begreifbar machen? Also eine Band oder Musik zu beschreiben, ist ja nicht ganz trivial, oder komplexe Zusammenhänge erklären. Und da war das dann ein naheliegender Schritt, sich zu bewerben. Und die Abendzeitung war damals was ganz Besonderes. Die war eine zwar lokale Zeitung, die ja aber in München und Nürnberg erschienen ist. Und gerade der Nürnberger Ableger hat einen ganz, ganz starken Kulturteil gehabt, der auch in der jeweiligen Szene, sei es in der Popularkultur, sei es in der klassischen Musikszene, sei es Theater, Oper etc., bildende Kunst, ganz wichtig, wirklich ein fantastisches Standing hatte. Und das war natürlich sehr, sehr spannend, da dann einzusteigen.
Wenn ich das richtig sehe, hast du es ja dann auch noch weiter professionalisiert und gleich das ganze Feuilleton in Nürnberg übernommen.
Ja, übernommen ist da vielleicht ein großes Wort. Es gab dann verschiedene Entwicklungen, nennen wir es mal so, die dazu geführt haben, dass ich dann das Feuilleton übernehmen durfte. Aber das war natürlich, ich war damals ja noch sehr jung, ein riesiger Glücksfall. Ich hatte zwei riesige Fußstapfen, die ich ausfüllen musste von meinen Vorgängern. Aber das war karrieretechnisch und auch die, sagen wir mal, Erfüllung betreffend super. Also ich hatte in der Zeit sehr, sehr schöne Themen, mit denen ich arbeiten konnte. Dieses Ressort zu leiten hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viele spannende Menschen kennenlernen dürfen, seitdem ich angefangen habe zu schreiben. Und in der AZ natürlich umso mehr, sei es Künstler, sei es Musiker, sei es Menschen, die mit diesem gesamten Betrieb zu tun haben. Ich habe unglaubliche Geschichten erzählt bekommen und hatte unglaublich viel Spaß, all diese Geschichten dann zu erzählen.
Welche Geschichte hat dich am meisten begeistert?
Oh Gott, ich glaube, die kann ich gar nicht mehr öffentlich erzählen. Aber da gab es ziemlich viele, über ziemlich viele kuriose Menschen. Und man muss sich überlegen, die Hälfte aller Legenden und Klischees über Musiker stimmen meistens.
Jetzt gehen bei mir so Bilder im Kopf los. Hotels, leere Whiskyflaschen, durchzechte Nächte, sowas?
Man munkelt, das hat es alles gegeben. Also zumindest in der damaligen Zeit. Ich kann nicht sagen, wie das heute ist. Ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile aus der Szene raus. Aber das war schon sehr spannend. Und vor allen Dingen, was faszinierend war, war zu sehen, wie die Menschen dafür brennen, was sie tun. Und das ist natürlich schon sehr, sehr stark zu sehen, dass es da Menschen gibt, die quasi ihr Leben ihrer Kunst widmen, sei es eben als bildender Künstler oder als Musiker, der sei es Jazz oder Pop oder Rock oder Metal oder was auch immer macht. Diese Leidenschaft, die ist schon extrem beeindruckend.
Du hast eben schon mal in so einem Nebensatz was angedeutet, dass du von Dingen erfährst, die du aber vielleicht gar nicht so sehr in die Öffentlichkeit trägst. Ist das etwas, was ein guter Journalist tun sollte?
Kommt drauf an, denke ich. Also es gibt mit Sicherheit Hintergrundwissen, das einem hilft, Dinge besser zu verstehen und das man nicht unbedingt erzählen sollte. Gleichzeitig steht da natürlich dagegen, die gute Geschichte muss erzählt werden und die Wahrheit sollte ja auch erzählt werden. Das ist ein großes Spannungsfeld, glaube ich, Christoph. Das hast du bestimmt in deiner Karriere auch schon vor der Nase gehabt.
Ja, das ist ja so eine Grundsatzfrage und ich kann mich schon erinnern, gerade so in den ersten Jahren, dass du von Dingen erfährst und denkst, es ist öffentlich relevant und gleichzeitig beschädigst du Menschen, wenn du das jetzt schreibst. Und diese Abgrenzung ist, finde ich, immer extrem schwierig, muss aber gemacht werden. Ich glaube, diese Gedanken muss man sich machen. Deswegen hat mich das gerade jetzt wirklich interessiert, weil du eben im Kultursektor mit Sicherheit Dinge erfährst, die vielleicht auch Menschen beschädigen, verletzen, aber zumindest tangieren können. Und ich denke, da muss man einfach sehr sensibel mit
umgehen. Ja. Also jetzt nochmal zu dieser Vergangenheit in der Kulturszene gesprochen. Ich glaube, da gibt es auch eine große Überschneidung zwischen dem Privatleben von Menschen und ihren privaten Dingen, die sie eben tun, die man aber mitbekommt, die aber jetzt nichts mit der öffentlichen Person oder ihrem öffentlichen Werk zu tun haben. Und dann ist die Entscheidung, glaube ich, relativ klar, dass man eben nicht alles publizieren sollte.
Ja, würde ich sofort zustimmen. Dann kommen wir mal zu dem Job, der auch einen nennenswerten Teil deiner Zeit beansprucht. Denn von der Kultur, von der AZ, hast du dann vor knapp 12 Jahren, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, den Wechsel zu Schaeffler vollzogen. Und die Brücke, die ich mir da jetzt bauen kann, ist komplizierte Dinge einfach erklären. Ansonsten musst du uns jetzt sagen, wie dieser Wechsel zustande kam.
Schöner hätte ich es jetzt nicht formulieren können. Das war, glaube ich, damals auch ein Bewerbungsgespräch. Mein Hauptargument, dass es da im Journalismus, wie du weißt, relativ viel Handwerk ist. Also dieses Erkennen von Zusammenhängen, das Verstehen von Zusammenhängen und dann in der Lage zu sein, komplexe Dinge wieder erklären zu können. Und ich glaube, das ist der rote Faden, der sich durch mein Leben da auch zieht und den ich jetzt eben bei Schaeffler fortführen darf. Wobei ich jetzt aktuell ja etwas weniger selbst erkläre oder schreibe oder filme oder mache, sondern eher andere unterstütze, das dann zu tun.
Du hast bei Schaeffler ja auch schon einen sehr klaren und geradlinigen Weg hinter dir. Verschiedene Stationen, erzähl uns mal ein bisschen davon. Wie war das, die ersten Eindrücke, dieser Wechsel?
Naja, sagen wir so, der Wechsel ist schon anfangs ein herausfordernder von einer kleinen, muckeligen Redaktion hin zu so einem großen Unternehmen. Das Mindset ist natürlich ein bisschen anders, die ganze Umgebung ist anders. Aber ich glaube, das, was ich aus meiner Journalistenzeit mitgenommen habe, war dann auch der Grundstock dessen, was ich aufbauen konnte mit den Kollegen bei Schaeffler zusammen. Was man als Journalist erlebt, ist ja, dass man eine Redaktionskonferenz hat, wo man sich mit anderen Ressorts abstimmt, über die Planung des Tages redet, Ideen sammelt, manchmal auch überlegt, wie können wir unser Blatt heute füllen, was machen wir heute. Und wenn ich jetzt den Sprung von, als ich zu Schaeffler kam, zu heute, wo wir heute bei Schaeffler stehen, ist es nicht viel anders. Also auch heute reden wir jeden Morgen drüber, was steht an, wer macht wann, wo, was, wie machen wir das. Und insofern ist es ganz schön zu sehen, dass sich da nach 12 Jahren so ein Kreis geschlossen hat. Als ich zu Schaeffler kam, war die Unternehmenskommunikation sehr stark in die Sparten, in die Regionen, in die Funktionen unterteilt aufgebaut. Das Wort dazu, das man gerne verwendet, sind ja so Silos. Da gab es tolle Leute, die in diesen Silos gearbeitet haben, aber die Abstimmung untereinander war schwierig. Und ich erzähle gerne die Geschichte, dass es einen Termin gab, wo aber plötzlich 3 Kommunikatoren und 4 Fotografen aus verschiedenen Ecken auftauchten, um diesen Termin zu begleiten. Und das ist was, was einen als Journalist natürlich schon mal erstaunt. Und aus diesem Erlebnis heraus ist dann auch mein ewiges Nackeln bei meinen Chefs damals entstanden, dass wir sowas wie eine Newsroom aufbauen. Und eben diese journalistische Denke, dass man sich doch morgens irgendwie mal abstimmen könnte und einfach sagen könnte, was mache ich in meinem Ressort, was machst du, was macht jeder, wie können wir ein gutes Produkt gemeinsam entwickeln, dass man diese Denke auch im Unternehmen haben könnte. Und das war damals, glaube ich, auch eine Zeit, als das mit dem Schaeffler Newsroom angefangen hat, als, müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube, Telekom und Siemens waren ja die ersten, die damals so die öffentlichkeitswirksamen Newsrooms eingeführt haben. Und das war nochmal so ein Aha-Erlebnis nach dem Motto, naja, geht ja doch, man muss es halt Newsroom nennen.
Dann habt ihr den Newsroom entwickelt, habt ihr das Schritt für Schritt gemacht, habt ihr erst angefangen zu konferieren und seid dann weitergegangen?
Ja, also das war ein langer Weg. Ich glaube, so 2016 haben wir mit den ersten zögerlichen Versuchen angefangen. Eben aus diesem Impetus heraus, es wäre doch schon schön, wenn diese einzelnen Silos mal miteinander reden und man vielleicht daraus auch Synergien entwickeln kann. Den besonderen Schmerz dabei hatte ich, weil ich damals in der internen Kommunikation tätig war oder vielleicht auch Leiter der internen Kommunikation war, so genau kenne ich meinen Lebenslauf nicht mehr. Und da bist du ja immer die Schnittstelle. Da kommt ja jede einzelne Funktion oder jede Sparte auf dich zu und sagt, ich habe hier was, das möchte ich und so weiter. Man versucht das miteinander abzubilden und entdeckt dann erst, wie viele Themen sich beispielsweise doppeln. Und dementsprechend haben wir dann angefangen mit einem ganz zögerlichen: Wie wäre es denn, wenn wir uns einmal im Monat zusammensetzen? Und jeder sagt so ein bisschen, was er im nächsten Monat macht. Und es wurde dann so mittelgut aufgegriffen. Wir haben es dann trotzdem weitergemacht. Dann waren wir irgendwann bei 2-wöchentlich. Wie wäre es denn mal, wenn wir uns alle 2 Wochen abstimmen? Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und dann kamen tatsächlich relativ zügig die ersten Synergien. Und die Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Leiter damals, haben natürlich dann sehr schnell erkannt, hey, wenn ich mich davor abstimme, dann nimmt mir vielleicht ja jemand anders dieses Stück Arbeit ab, weil der auch Interesse daran hat. Und wir können vielleicht sogar noch was viel Besseres oder Größeres draus machen. Und ab dem Moment war das eigentlich ein relativer Selbstläufer. Dann sind wir von 2-wöchentlich zu wöchentlich gegangen. Dann waren wir eine Weile in dem Rhythmus. Dann haben wir angefangen in so einem Gang zwischen Büros, so ein Kanban-Board aufzumachen, wo wir alle Themen mit Post-its hingeklebt haben, die regelmäßig runtergefallen sind, weil sie nicht mehr geklebt sind, und haben da eben versucht, eine Planung zu machen. Dann sind wir übergegangen zu, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir uns wöchentlich abstimmen würden? Und bis zu dem Zeitpunkt war das aber alles immer freiwillig, ne? Also ich hatte ja kein richtiges Mandat, sondern es war eine diplomatische Arbeit, die Menschen dazu zu bewegen, mitzumachen. Es gab natürlich Support von meiner damaligen Chefin, aber im Kern war das ein, wir überreden Menschen mitzumachen und hoffen, sie erkennen den Mehrwert. Und natürlich gab es auf dem Weg dann auch viele Stolpersteine, die nicht ganz einfach waren zu überwinden, aber am Ende haben wir es dann doch geschafft.
Das Kanban-Board, ist es dabei geblieben oder habt ihr es irgendwann in unsere professionelle Software überführt?
Das hat sich natürlich weiterentwickelt. Also wir sind dann auch da ja nicht stehen geblieben. Es gab dann den Moment, wo unter einem neuen Kommunikationschef mit ganz starkem Support unserer CEOs, der Newsroom, so wie wir ihn noch heute haben, oder die Vorgängerversion dessen, gebildet wurde. Und damit einher ging damals eben auch, dass man die Organisation komplett neu aufstellt. Das heißt, die ganzen Silos wurden aufgelöst. Und damals gab es im Newsroom dann nur zwei Teams. Einmal ein Technologieteam, das sich hauptsächlich um die Spartenthemen, also Automotive, Industrie, Aftermarket kümmert. Und ein Team, das quasi, es hieß damals Corporate Issues, das sich um HR-Themen und anderes in die Richtung kümmert. Und mit den zwei Teams sind wir damals ins Rennen gegangen. Und das war gut, weil damit die Hierarchie eben sehr, sehr flach war und man sehr gut zusammenarbeiten konnte. Aber jetzt erstmal zu deiner Frage mit dem Planungstool. Das haben wir dann auch in dem Zug abgeschafft und ein selbst geschaffenes Tool eingesetzt, das wir heute auch noch benutzen. Es hat seitdem einige Evolutionszyklen durchlaufen. Mittlerweile läuft es aber sehr gut.
Das heißt, ihr habt euch das selbst gebastelt und dann programmiert?
Richtig. Wir haben mit einem Dienstleister zusammen, da gibt es etwas, das nennt sich Soho. Da kann man quasi aus einem Baukastensystem Tools zusammenbauen. Wir haben mit dem Dienstleister also genau auf unsere Bedarfe das entwickelt und haben es aber auch dann noch ein bisschen weiter verbogen. Zum Beispiel hatten wir dann in den ersten Jahren so klassische Konferenzsituationen. Alle sitzen im Newsroom zusammen und dann kommt jemand und sagt, ja, ich habe hier ein Thema, ich weiß auch nicht, vielleicht können wir das intern machen, vielleicht aber auch extern. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie wir es jetzt drehen sollen. Aber was sagt ihr denn dazu? Vielleicht könnte ja jemand mal. Und das sind Momente, wo mir persönlich immer der Hals geschwollen ist, weil ich schon auch vielleicht eben aus dem Journalismus kommend die Hoffnung habe, dass immer wieder beim Thema Leidenschaft, das wir vorhin mit den Künstlern hatten, dass die Menschen schon eine Leidenschaft für ihre Themen haben und Themen pitchen wollen und sagen wollen, hey, ich habe hier ein tolles Thema, das sehe ich da, so würde ich es machen, Video hier, Podcast da, Artikel, Pressemitteilung, Social und das volle Programm, und wie eher damit beschäftigt sind, jemanden zu zügeln, wohingegen das dann manchmal so ein Schwimmen im Ungefähren war, ohne klare Vorstellung, wie man ein Thema jetzt aufbereiten könnte. Und daraufhin haben wir dieses Planungstool beispielsweise auch so eingerichtet, dass wir, bevor wir überhaupt im Newsroom über ein Thema reden, der Mitarbeitende, der das Thema vorschlägt, so eine Balanced Scorecard ausfüllen muss. Also worauf zahlt das Thema ein? Was ist das Thema? Was ist der Kontext? Auf welchen Kanälen? Wann soll es gespielt werden? Wie ist der Dreh? Und so weiter. Also mit vielen Informationen angereichert. Und anhand dieses, sagen wir mal, Online-Formulars diskutieren wir dann die Themen.
Wie viele Menschen arbeiten in eurem Newsroom?
Naja, ich sag mal so, bei uns in Herzogenaurach im Newsroom haben wir Platz für 18 Menschen. Heute Morgen im Global Newsroom Update waren über 50 eingewählt. Also man sieht, es gibt einerseits eine Kernorganisation mit den ganzen Leiterinnen und Leitern, die im Newsroom arbeiten und mit dem Newsroom zusammenarbeiten. Und dann gibt es ein erweitertes Team. Und das nochmal erwähnt, ich glaube, ein Newsroom kann ja nicht existieren ohne Menschen, die auch hier wieder das Thema Leidenschaft dafür brennen, für ihre Themen brennen und sich im Newsroom einbringen. Und da, glaube ich, haben wir bei Schaeffler gerade ein Riesenglück. Das sind ganz fantastische Leute, die wir haben. Das ist eine großartige Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und was ich besonders schön fand, wir hatten vor kurzem noch einen externen Gast aus einem anderen großen Unternehmen, der sich den Newsroom bei uns mal anhören wollte und gucken wollte, wie wir das organisieren. Und der hat einen sehr schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, was mir als erstes aufgefallen ist, ist die tolle Atmosphäre und wie gut ihr miteinander arbeitet und dass eben jeder sprechen kann, darf und will und es nicht so eine Geschichte ist, dass nur die Leiter sprechen, sondern dass jeder teilhaben kann und jeder Teil des Newsrooms ist. Und das wiederum ist ein großes Lob, das finde ich ganz, ganz wichtig fürs Team und auch für mich wichtig, denn im Kern arbeite ich in meiner Rolle als Newsroom-Chef daran, mich selbst überflüssig zu machen, indem alle im Newsroom schon so gut funktionieren und so gut wissen, wie wir arbeiten, was wir publizieren sollten, nach welchen Leitlinien wir arbeiten etc., dass es im besten Fall ja eigentlich gar nicht mehr eine Entscheidung mehr bedarf, zu sagen, ja, das machen wir oder das machen wir nicht.
Wenn du sagst, dass ungefähr 84.000 Menschen bei Schaeffler arbeiten, kann man davon ausgehen, dass sich das rund um den Globus abspielt und dann wird auch Kommunikation ja international sein. Wie bindet ihr eure internationalen Kolleginnen und Kollegen in den Newsroom ein?
So eng wie möglich. Aber auch das war ein relativer Weg. Wir haben jetzt tatsächlich als letzter Schritt in die Richtung vor einem halben, dreiviertel Jahr die Morgenlage, die man so hat, erweitert in ein Global Newsroom Update, nennen wir das. Das heißt, wir treffen uns täglich mit allen, wirklich allen Kolleginnen und Kollegen aus allen Regionen, Klammer auf, minus Amerika, denn 9.30 Uhr deutscher Zeit ist bei denen dann entsprechend 3.30 Uhr, geht also nicht. Aber mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Regionen Asia Pacific, Greater China und Europa haben wir jeden Morgen eine Morgenlage, Global Newsroom Update genannt, bei der wir uns ganz klassisch den Themen widmen, was ist in der Welt passiert, wie war die Performance unserer eigenen Themen, was planen wir heute, gibt es Dinge, auf die wir achten müssen und das eben nicht nur aus Headquarter-Sicht, sondern eben ganz speziell je Region einmal abgefragt, um da auch zu sehen, gibt es da noch Dinge, die wir spontan als Synergie weiter nutzen können, die für andere Regionen noch interessant ist oder die wir im Headquarter auf irgendeine Weise noch aufgreifen können. Dieser Informationsaustausch jeden Morgen ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache, auch um als Team gemeinsam zu wachsen.
Spürst du da die unterschiedlichen Mentalitäten?
Ja, die gibt es absolut. Ich glaube, was auch uns hilft, mit Mentalitäten umzugehen und ich glaube, einen sehr guten Umgang miteinander zu haben, ist, dass wir nebenher alle zwei Wochen auch nochmal einen richtigen Planungs-Newsroom haben, also einen Global Newsroom, in dem wir uns nur der Planung widmen, wo wir auch etwas mehr Zeit haben, miteinander zu sprechen, als nur diese 15, 30 Minuten, die wir jeden Morgen haben. Aber das ist nach wie vor natürlich herausfordernd, aber auch spannend und bereichernd, ganz wichtig.
Mir geht's vor allem um den Themenwettbewerb. Also haben alle wirklich dieselbe Lust, ihre Themen, wie du vorhin gesagt hast, zu pitchen, drum zu kämpfen, dass sie aufgegriffen werden?
Ja, würde ich schon sagen. Also da gibt's Regionen, die mal stärker drängeln und andere kommen zu einer anderen Zeit und drängeln da stärker. Ich denke, das hängt auch jeweils mit der Arbeitsbelastung zusammen und natürlich auch mit dem Themenangebot in den Regionen. Aber im Kern würde ich sagen, gibt es das Interesse aller Regionen, da regelmäßig zu pitchen. Ja.
Wie hast du es geschafft und wie habt ihr es geschafft, dafür zu werben in den Regionen? Ich kann mir vorstellen, dass da am Anfang vielleicht auch erstmal große Zurückhaltung war. Was soll das? Warum sollen wir das tun? Wie hast du sie überzeugt?
Also ich glaube, bei Schaeffler im Newsroom haben wir drei Prinzipien, die jetzt auch nicht überraschend sind. Ich glaube, die haben alle Newsrooms, aber die ich trotzdem sehr gerne herausstelle. Und das erste Prinzip ist Transparenz. Ich möchte, dass jeder, der am Newsroom teilnimmt, egal ob aus Sparten, Funktionen oder Regionen, weiß, woher der Wind weht, was wir gerade machen, was wir besser nicht machen, welche Themen anstehen, wie die großen Erzählstränge gerade laufen, was wir in jedem Tag veröffentlichen etc. Und ich glaube, die Transparenz ist für die Regionen ganz, ganz wichtig, auch gegenüber dem Headquarter, also zu zeigen, hey Leute, das und das machen wir. Wir schlafen nicht die ganze Zeit, sondern wir arbeiten ja auch und wir haben auch tolle Themen. Und diese gegenseitige Transparenz aus dem Headquarter in die Region, aus den Regionen zurück ins Headquarter, ich glaube, das war einer der Schlüssel dabei, die Regionen und die Leiterinnen und Leiter der Regionen von diesem Modell des Global Newsroom Updates zu überzeugen. Und natürlich damit einhergehend die Möglichkeit, regionale Themen regelmäßig auf ein anderes Level zu heben, gerade intern.
Wie messt ihr den Erfolg im Global Newsroom?
Das ist die spannende Frage nach den KPIs, die wir auch, glaube ich, wie jeder ständig weiterentwickeln, drauf rumkauen und überlegen, wie können wir das besser machen. Da gibt es klassische Auswertungen. Wir können im Intranet natürlich auswerten, welche Artikel performen, welche Artikel performen nicht. Wo gibt's viele Kommentare, wo gibt's keine Kommentare, welche Interaktionen haben wir? Extern ist das Thema natürlich noch viel umfangreicher. Da haben wir 1000 Metriken, wie du ja bestimmt auch weißt, die zur Verfügung stehen können. Und je nach Zeitscheibe, die man wählt, kann man sich ja selbst ganz hübsch in die Tasche lügen oder auch nicht. Aber auch da, glaube ich, werten wir das aus, was so alle auswerten, von Reach bis zur Interaktion. Wir haben natürlich auch noch eine qualitative Auswertung, gerade wenn es in Richtung der gedruckten Presse und der Presse allgemein geht, den Medien geht, abgesehen von Social Media. Da gibt's vieles, was wir uns angucken. So richtig zufrieden bin ich mit allem noch nicht. Ich glaube, da gibt's noch vieles, was man verbessern kann. Wir arbeiten an vielem, aber ich glaube, es gibt auch natürliche Grenzen, eben gerade wenn wir auf Social Media gucken. Eine Erfolgsmessung zur Rechtfertigung ist ja etwas anderes als eine Erfolgsmessung, um besser zu werden. Und das ist auch immer so eine ganz schwierige Sache.
Du hast zu Beginn des Gesprächs über die Marke Schaeffler gesprochen. Da kommt der Gedanke Marketing. Wie arbeitet ihr mit dem Marketing zusammen?
Tatsächlich sehr gut. Also bei Schaeffler sind ja das Branding und Marketing von der Kommunikation getrennt. Das sind zwei Bereiche, die aber tatsächlich sehr gut kooperieren, kann man sagen. Wir tauschen uns sehr eng aus. Die Marketingkollegen, die möchten, sind auch jeden Tag eingeladen, am Newsroom teilzunehmen, eben um auch diese Transparenz in alle Richtungen herzustellen. Wir tauschen uns aus über die Themen, die anstehen. Also ich würde sagen, das läuft gut, kann natürlich immer besser laufen. Die Kollegen im Marketing bauen jetzt gerade noch ihre Organisation auf. An ihren Planungsprozessen feilen sie, glaube ich, auch noch. Und es wird jetzt spannend zu sehen, wie wir diese zwei Schwesterabteilungen noch enger verzahnen können.
Die komplexen Dinge einfach erklären kann man besonders gut im Newsroom. Das hat uns erzählt Martin May. Vielen Dank, dass du bei uns warst, lieber Martin.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Christoph. Hat mir Spaß gemacht.
Das war Newsroom Köpfe, der Podcast für digitale Kommunikation. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf newsroomköpfe.com.